Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
Ein Hinweis vorab. In dieser Folge geht es um sexuelle Gewalt. NZZ Akzent. Das ist Shiori Ito, eine japanische Journalistin. Im Jahr 2017 spricht sie hier an einer Pressekonferenz im Club ausländischer Medien in Japan. Und sie erzählt hier die Geschichte ihrer Vergewaltigung 2 Jahre zuvor.
I was raped 2 years ago in 2015, after studying journalism and photography in New York.
Ja, da ist Shiori Ito, 26 Jahre alt, gerade zurück aus ihrem Studium in den USA. Mhm. Sie wurde von einem wichtigen Journalisten, von Noriyuki Yamaguchi, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
I was ambitious and determined to be a journalist, which was my lifelong dream.
Yamaguchi leitet das Amerika-Büro von einem japanischen Sender. Und dort zu arbeiten, ist so etwas wie ein langjähriger Traum von Shiori. Und deswegen schaut sie diesem Treffen hoffnungsvoll entgegen und ist zwar etwas überrascht vom Treffpunkt, hat aber dann doch keine Bedenken.
Wieso, was ist mit diesem Treffpunkt?
Es ist ein eher ungewöhnlicher Ort für ein Bewerbungsgespräch. Es ist nicht nur ein Restaurant, sondern ein Izakaya, wo man viel Alkohol trinkt, Sake trinkt. Er hat dort 2 Plätze reserviert. Insofern ist sie ein bisschen verunsichert, geht aber trotzdem hin. Sie trinkt auch etwas Sake mit. Und irgendwann aber ist ihr unwohl. Sie geht auf die Toilette und dort kollabiert sie. Sie weiß zu dem Zeitpunkt nicht, was los ist. Sie hat nicht so viel getrunken, sagt sie. Sie steigt dann mit diesem Journalisten in ein Taxi und während sie das tut, merkt sie, dass sie sich kaum auf den Beinen halten kann. Sie übergibt sich auch immer wieder im Auto, wird ohnmächtig. Irgendwann fragt sie dann nach dem nächsten Bahnhof, um nach Hause zu fahren, aber ihr Begleiter lässt sie nicht aussteigen und sagt, er wolle noch etwas mit ihr besprechen in seinem Hotel. Und das Taxi fährt dann auch bis zu diesem Hotel, Sheraton Miyako heißt das, und dort kommt sie dann irgendwie aufs Zimmer, aber sie kann sich nicht mehr erinnern.
Also Blackbox.
Ja. Die Erinnerung kommt erst später wieder, als sie aufwacht. Sie hat starke Unterleibsschmerzen.
When I realized that Mr. Yamaguchi was on top of me and penetrating me.
Und der Journalist liegt auf ihr, dringt in sie ein und sie sagt, sie habe sich wegdrehen wollen, aber er hat sie festgehalten.
It was the beginning of the nightmare that I had faced until today.
Und da sagt sie, dieses Aufwachen war der Anfang eines Albtraums, der sie bis heute verfolgt.
Die Journalistin Shiori Ito kämpft bis heute für Gerechtigkeit und will, dass ihre Geschichte gehört wird. Doch sie trifft in Japan auf eine Kultur der Macht und des Schweigens, erzählt Reporterin Katharina Bracher. Ich bin Marlin Üller. Shiori Ito erzählt, das Aufwachen im Hotelzimmer war wie der Anfang eines Albtraums. Was macht sie jetzt?
Also sie steht erstmal unter Schock. Sie geht nach Hause, sie hat auch starke Schmerzen, sie ist auch verletzt von dieser Vergewaltigung. Sie geht zunächst mal nicht zur Polizei, sie sammelt sich zuerst zu Hause und als sie dann doch noch zur Polizei geht, ist das ein ziemlich außergewöhnlicher Schritt. Weil in Japan werden ganz wenige Fälle von Sexualstraftaten überhaupt angezeigt. Weil die Gesetze erstens sind so, dass man nur ganz selten deswegen verurteilt wird als Täter. Erstens und zweitens gibt es ein sehr verbreitetes Schamgefühl über sexuelle Gewalt, die man erlebt hat, zu sprechen.
Okay, aber sie macht es trotzdem.
Ja, sie macht es trotzdem. Seit dieser Nacht will sie ankämpfen gegen dieses Unrecht, das ihr widerfahren ist. Sie sagt aber auch, weil sie eben auch Journalistin ist, hat sie sich entschieden, die Wahrheit zu finden und dafür zu kämpfen. Mhm. Weil sie eben auch das Handwerk hat, herauszufinden, was ist passiert. Aber dann merkt sie, dass die Polizei, also der Polizist, dem sie sich anvertraut, der will nicht mal Strafanzeige aufnehmen.
Wie das?
Also er sagt, es sei eine Blackbox, was da in diesem Hotel passiert ist. Es stehe Aussage gegen Aussage. Und deswegen habe sie sowieso keine Chance, zu Gerechtigkeit zu kommen. Es gibt damals in Japan auch keine medizinische Untersuchung. Es ist nicht Standard, nach Vergewaltigungen eine Untersuchung zu machen. Und dieser Ermittler weist sie darauf hin, dass die Lage eben unklar ist, redet ihr aber auch ins Gewissen, dass diese Sache ihren Ruf beschädigen könnte, auch ihren beruflichen Werdegang, dass sie alles verlieren könnte in ihrem Leben.
Okay, aber das ist erschütternd. Das heisst, die Polizei versucht hier, das Opfer zum Schweigen zu bringen oder respektive vom Reden abzuhalten.
Ja, und sogar trotz den Beweisen, die Shiori übrigens selber besorgt und der Polizei vorlegt, es gibt genug davon, unter anderem hat sie den Taxifahrer gefunden, der die Fahrt beschrieben hat, wie sie aussteigen wollte, wie sie ohnmächtig wurde und wie sie dann gegen ihren Willen ins Hotel gebracht wurde. Von der Szene gibt es übrigens auch noch ein Video von einer Überwachungskamera. Mhm. Dort sieht man, wie Yamaguchi Shiori Ito durch diese Lobby schleift des Hotels, weil sie halb bewusstlos ist. Und dann gibt es auch mehrere Zeugenaussagen in diesem Hotel. Es liegen auch medizinische Berichte von den Verletzungen vor. Also zum Beispiel hatte sie eine blutende Brustwarze. Sie hatte auch eine Verletzung am Knie von diesem Abend, von dem sie länger nicht genesen ist. Und dann gab es auch noch an ihrem BH DNA-Spuren.
Okay, aber es sind erdrückende Beweise eigentlich und das reicht trotzdem nicht.
Also irgendwann hat sich dann der Polizist trotzdem für sie eingesetzt, als er wahrscheinlich gesehen hat, wie entschlossen das sie daran geht. Und es gab dann irgendwann einen Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft. Der wurde aber wieder zurückgezogen, sehr plötzlich, durch irgendeinen hohen Beamten. Und der Grund ist, dass Yamaguchi einfach sein Netzwerk genutzt hat, weil er ist nicht nur ein bekannter Journalist, sondern ist auch noch Biograf des damaligen Premierministers. Und er hat so seine Beziehungen spielen lassen, dass er nicht verhaftet wurde.
Okay, also wieder ein mächtiger Mann in einer mächtigen Position, der als Täter quasi nicht angreifbar scheint. Was macht Shiori damit?
Also sie will es nicht akzeptieren, das stachelt eigentlich ihre Kampfeslust nur noch an. Mhm. Und zwar obwohl die ganze Familie und alle ihre davon abraten, der Vater, die Schwester, alle finden, auf keinen Fall solltest du damit an die Öffentlichkeit. Und das macht sie dann, um Druck zu machen.
Sie macht es trotzdem.
Auf die Behörden. Mhm. Ja. Und da gibt es dann eben diese Medienkonferenz, das ist der allererste Auftritt vor den Medien in Japan im Jahr 2017.
Also 2 Jahre nach der Vergewaltigung.
Genau. Und dort sagt sie, dass die Leute viel mehr Bescheid wissen müssen, was der Schrecken einer Vergewaltigung eigentlich ist, was es auslöst und wie es das Leben belastet von den Opfern.
Sie ist ergriffen in dem Moment. Man spürt, was das für ein Schritt ist, also wie sehr sie das aufwühlt, aber auch wie viel Mut das braucht, vor diesen japanischen Medienleuten hier zu sprechen.
Ja, und das ist aber auch ein Mut, der dann bitter enttäuscht wurde. Es kamen zwar einige Journalisten, aber es erschienen keine Berichte in den japanischen Medien. Das wurde eigentlich verschwiegen in der Öffentlichkeit. Mhm. Sie wurde nach dem Auftritt sogar beschimpft. Es wurde ihr gesagt, dass sie sich nicht verhalte wie jemand, der vergewaltigt worden sei. Später hat ein Kommentator sogar noch gesagt, 2 Knöpfe der Bluse seien offen gewesen, die sie vor den Medien trug. So verhält sich ja kein Opfer. Und es gab auch Kritik von japanischen Frauen, die sie darauf hingewiesen haben, dass Sittlichkeit halt schütze vor Vergewaltigung und sie deswegen ja etwas falsch gemacht haben müsse. Der Mann tue ihnen eigentlich leid.
Aha. Ich stelle mir das besonders schmerzhaft vor, wenn das von Frauen noch kommt, also diese Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Wie erklärt sich das, Shiori?
Also ich sage, dass diese Frauen selber eigentlich Opfer der misogynen Gesellschaft sind und es nicht ertragen, wenn jemand dieses Tabu bricht. Und deswegen gibt es auch keine Solidarität unter den Frauen, weil diese Kultur der Scham das alles zusammenhält.
Und Kultur des Schweigens.
Ja. Und in einem Interview erzählt sie einer skandinavischen TV-Talkrunde im Februar 2018, wie schwierig es für sie war, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen.
And the outcome was quite brutal, I have to say. I couldn't go back to my own apartment for 3 months and I got some threat, death threat and quite negative.
Sie erzählt da, dass sie 3 Monate nicht nach Hause konnte, dass sie Drohungen erhielt und haufenweise negative Kommentare über ihre Person. Aber sie fragte sich dabei auch immer wieder, wenn ich es nicht tue, wer dann?
Und erzählt, dass sie eben da auch an ihre kleine Schwester denke, für sie, die sie quasi sich eine bessere Zukunft wünsche. Ja. Und sie wird auch gefragt, warum es in Japan so schwierig sei, eben diese Dinge öffentlich zu machen.
Ja, sie erzählt eben über dieses Tabu, das nicht sein darf, was ist. Sie erzählt auch, dass nur 4% der Frauen, die vergewaltigt wurden, zur Polizei gehen, weil eben diese Frauen wissen, was sonst passieren kann.
Ja. And then I realized that we had about 110 years old rape law. I didn't know anything about how backwards our, you know, legal system towards sexual violence.
Und dann sagt sie in einem anderen Interview, sie habe erst mit der Beschäftigung mit ihrem eigenen Fall überhaupt realisiert, wie alt die Gesetze in Japan sind. Also diese Gesetze zu Vergewaltigungen sind 110 Jahre alt offenbar und stehen halt, sagt sie, für die Rückwärtsgewandtheit von Japans Gesellschaft. Und wegen diesen und anderen Interviews, die sie in westlichen Medien gibt, gilt sie schon bald als japanische Ikone der MeToo-Bewegung. Sie selbst sagt aber, die MeToo-Bewegung, die gibt es in Japan gar nicht, weil MeToo voraussetzt, dass es eine Solidarität unter den Frauen gibt und die erkennt sie nirgends in Japan.
Wir sind gleich zurück.
Andalusien, Sizilien, Griechenland oder Portugal. Dank bequemen Direktflug ab Zürich erreichen Sie Ihr Ziel in kürzester Zeit. Dort wartet der Twernbold-Bus bereits auf Sie. So können Sie auch an ferneren Reisezielen von unserem bewährten Komfort profitieren und haben mehr Zeit, die Schönheiten der Destinationen zu genießen. Alle Informationen unter twernbold.ch.
Also Shiori findet kein Gehör in Japan, nicht bei der Polizei, nicht vor Gericht, nicht mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit. Sie erfährt kein Mitgefühl, keine Solidarität. Katharina, stumpft sie das ab? Verbittert sie das?
Sie wirkt heute noch unbeirrbar, aber überhaupt nicht verbittert. Sie wirkt auch nie wütend, sondern immer sachlich. Sie ist Kämpferin, aber auch Journalistin. Sie kämpft weiter, trotz Widerständen, dass die Wahrheit eben nicht verschwiegen wird.
Was tut sie?
Sie arbeitet über Jahre zuerst an einem Buch und dann an einem großen Filmprojekt, einen Doc-Film über ihre Geschichte, wo man auch sieht, wie sie der Wahrheit nachspürt. Sie lebt aber dann nicht mehr in Japan, weil die Anfeindungen so stark werden irgendwann, zieht sie weg aus ihrer Heimat, zuerst nach London und dann nach Berlin.
Also das heißt schon auch, dass diese Geschichte sie von ihrem Land, von ihrer Kultur entfremdet hat.
Ja, und vielleicht ist diese Distanz auch nötig gewesen, um das zu verarbeiten, was ihr passiert ist. Dieser Doc-Film heißt Black Box Diaries und wird zu einem jahrelangen Projekt, das sie verfolgt.
What was for me most important thing was to reveal there are so many black boxes in our society.
Weil sie dann irgendwann sagt, sie auch realisiert, wie viele von diesen Black Boxes in der japanischen Gesellschaft noch existieren.
Also nicht nur im Hotelzimmer war das eine Black Box, was sie erlebt hat, sondern eben auch in der Gesellschaft gibt es zahlreiche Blackboxes.
Und dann erscheint ihr Film 2024.
I have a chance to talk
das
about
ist
what happened
der Trailer.
I'm scared, but all I want to do is talk about the truth.
Der Film lief auch am Zurich Film Festival in diesem Herbst. Jetzt läuft er in den Kinos. Ich habe ihn auch gesehen.
Ich habe leider nur den Trailer gesehen. Wie war denn der Film? Was war dein Eindruck?
Also der hat mich sehr beeindruckt, weil man da wirklich ihren Kampfgeist in Aktion sieht und sie dabei beobachten kann, wie sie kämpft um Aufklärung. Es ist alles sehr inspirierend zu sehen. Ich konnte dann später nach dem Zurich Film Festival noch mit ihr sprechen. Und sie hat mir dann auch erzählt, wie begeistert sie ist, dass dieser Film so gut ankommt und dass sie sich sehr getragen fühlt von all diesen positiven Kommentaren und dem Verständnis, das man ihr hier entgegenbringt.
Also doch noch etwas Solidarität.
Ja. Und sie hofft jetzt eben, dass über diesen Umweg der Film doch noch etwas anstößt in Japan. Vielleicht auch eine Gesetzesverschärfung.
Und Yamaguchi, der Täter, hat das irgendwelche Konsequenzen für ihn, diese Aufarbeitung, dieser Film, diese Öffentlichkeit?
Also strafrechtlich wurde er nie verurteilt für das, was er getan hat. Aber ein Zivilgericht in Tokio hat eine Wiedergutmachung von 3,3 Millionen Yen beschlossen. Das sind etwa 19.000 Franken. Und er selber wurde vom TV-Sender entlassen, schon Jahre zuvor. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.
Es bleibt doch vieles unter dem Deckel gehalten.
Ja.
Das heißt, so bleibt Shiori Ito doch irgendwie auch eine tragische Heldin.
Ja, in Japan, in ihrem eigenen Land, gilt sie als Nestbeschmutzerin. Sie hat noch dazu nicht so viel verändert, wie sie wollte, lebt nicht mehr in ihrem eigenen Land oder in der Nähe ihrer Familie. Und so gesehen hat sie einen hohen Preis bezahlt, denn der Albtraum, den sie beschreibt, der hält an und hat sie noch zu einer Heimatlosen gemacht.
Danke, Katharina, warst du im Studio bei uns?
Bitte.
Das war unser Akzent mit Reporterin Katharina Bracher. Mein Name ist Marli Lüder. Macht's gut. Bis bald.